Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Seide denkst? Ein spezifisches Kleidungsstück, wie zum Beispiel der Oma ihres Seidenfoulard? Der Ton, den Seide macht, also das berühmte Seidenrascheln? Oder ist es, und ich nehme an, das ist das Naheliegendste, Asien und die berühmte Seidenstrasse? Was auch immer es ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten unter uns ausgerechnet Zürich mit Seide in Verbindung bringen. Es gibt aber nicht nur eine Verbindung zwischen Zürich und Seide, nein, die Zürcher Seideindustrie war sogar mal die zweitgrösste der Welt, gerade nach Lyon. Der Alexis Schwarzenbach, Projektleiter von Silk History since 1800, erklärt.
Ja, absolut. Also was immer wahnsinnig schwer zu vermitteln ist und was ich immer sehr muss erklären, ist, dass eben Seide ein europäisches Landwirtschaftsprodukt war, ganz traditionell. Also Seide kommt um 500 nach Christus von Asien auf Byzanz und nachher auf Italien. Und es ist wirklich ein Garn gewesen, wo in Europa hergestellt worden ist. In Frankreich, in Italien, in Spanien. Im Tessin auch. Das Tessin war ein grosser Produzent von Rohseide. Das hat mit Asien also überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Das Produkt gewesen, das in Europa hergestellt worden ist. Und das verändert sich erst wieder im 19. Jahrhundert, wo dann asiatische Seide plötzlich importiert werden und es einen globalen Seidenmarkt dann gibt für die Rohware.
In der heutigen und der nächsten Episode dreht sich alles um die Seidenindustrie von Zürich. Wie ist sie entstanden, was hat sie ausgezeichnet und wie haben wir so einen wichtigen Wirtschaftszweig in der Zürcher Geschichte können mehr oder weniger vergessen? Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Britscher. Die Zürcher Seidenindustrie ist ein riesiges Thema. Sie hat ihren Anfang im Mittelalter genommen. Und gewisse Zürcher Seidenwebereien, nämlich Gessner AG und Weissbrot Zürcher AG, haben ihre Fabriken noch bis 2011 in Zürich gehabt. Damit ich dieser langen Tradition des Seidengeschäfts in Zürich gerecht werden kann, teile ich das Thema in zwei Folgen auf. Heute konzentriere ich mich auf die frühen Jahrhunderte, wo die Seidenindustrie in Zürich entstanden ist, und auf die Wertmüller-Brüder, die in Zürich Ende 16. Jahrhundert einen der ersten kapitalistischen Grossbetriebe gegründet haben. Es fällt mir recht schwer, mir vorzustellen, dass Zürich mal eine Produktionsstätte, eine Textilproduktionsstätte, soll gewesen sein. Ich bin ja selber mit Textilien aufgewachsen. Meine Eltern gehört ein Streetwear-Label namens Altbrasch. Und heutzutage funktioniert das einfach so anders. Niemand kann sich mehr leisten, oder fast niemand kann sich mehr leisten, in der Schweiz zu produzieren. Weil sonst kostet ein Parka anstatt 300 Franken an die 3000. Und ich denke, die wenigsten sind bereit, den Preis für das zu zahlen. Umso spannender ist natürlich für mich, eine Zeitreise zu unternehmen, zurück zu den Tagen, wo es in Zürich eben noch ganz anders funktioniert hat. Also gehen wir jetzt zurück zu den Anfängen des Zürcher Seidengeschäfts. Für das müssen wir über 700 Jahre zurück, an Anfang des 14. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war Zürich eine relativ unbedeutende Stadt mit etwa 8'000 Einwohnern, die aber von weltlicher und geistlicher Herrschaft regiert und durch Zünfte und Reglement organisiert war. Auch der Seidenhandel war diesem Reglement unterstellt, aber die Seidenverarbeitung war eines der wenigen sogenannten unzünftigen Gewerbe. Das bedeutet, dass die Seidenherstellung nicht von einer Zunftordnung geregelt war, wie die meisten anderen Gewerbe. Und das ist auch einer der Gründe, wieso in der Seidenindustrie auch schon im späten Mittelalter vor allem Frauen tätig waren. Für Frauen war ein Zunftbeitritt verboten. Und das ist es ja abgesehen davon auch heute noch. Aber da die Seidenindustrie nicht wirklich Teil der Zunftorganisation war, haben sich Frauen mit dem Seidenspinnen oder Weben können eine gewisse wirtschaftliche Selbstständigkeit ermöglichen. Dazu ist auch gekommen, dass sie in Heimarbeit Seide gesponnen oder gewoben haben, also dass sie in ihrem eigenen Zuhause ein Gewerbe ausüben können. Die gewobene Seide ist dann von Tuchhändlern vor allem ins Ausland exportiert worden. Dorothee Rieser, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der ZEPE und Kuratorin der Ausstellung «Seidenglanz», die letzten Herbst in der ZEPE gezeigt worden ist, sagt, das war unter anderem auch wegen der gesellschaftlichen Ordnung so gewesen.
Es hat Kleiderverordnungen gegeben, also glaube bis ins 18. Jahrhundert ungefähr. Und dort ist wirklich streng festgelegt gewesen, wer was darf tragen. Und Seiden als Luxusgut war wirklich einfach der obersten Schicht vorbehalten gewesen. Und aus diesem Grund war eigentlich Zürich auch nie ein grosser Markt für die Seiden. Also schon im Mittelalter hat man fast alles exportiert, weil es in Zürich einfach nicht genug Abnehmer hat gegeben für das, was man produziert.
Die Zürcher Seidenindustrie war also schon von Anfang an exportorientiert gewesen. Aber nach dieser ersten mittelalterlichen Blütezeit hat das Seidengewerbe und natürlich Zürich generell unter verschiedenen Sachen gelitten. Unter anderem unter Krieg und Pestepidemien. Die Einwohnerzahl der Stadt Zürich ist von 8'000 Personen, was einem aus heutiger Perspektive eh schon wie unglaublich wenig vorkommt, auf gerade mal 6'000 Ende 16. Jahrhundert runter. Aber die Seidengeschichte von Zürich ist natürlich weitergegangen. Und das in der Form von David und Heinrich Wertmüller. Ich meine, es hat in Zürich und auch in anderen Städten natürlich auch andere Unternehmen gegeben, die Seide hergestellt haben und damit gehandelt haben. Aber die Wertmüller-Brüder gehören definitiv zu den erfolgreichsten Seidenfabrikanten aus dieser Zeit. Der David Wertmüller ist 1538 auf die Welt gekommen. Der Heinrich Wertmüller 6 Jahre später, 1554. Sie sind schon in eine vermögende Familie hineingeboren worden. Ihr Vater, der Beat Wertmüller, ist, wie es seinen Namen auch schon verratet, Müller gewesen. Die Familie hat die Ötenbach-Mühle gehört, die im Raum vom heutigen Wertmüllerplatz gestanden ist. Der Beat hat dann die Ötenbach-Mühle selber umbenannt in die Wertmühle. Mit dem Getreide- und Holzhandel hat sich der Beat Wertmüller einen gewissen Wohlstand erarbeiten und hat seine Söhne ausbilden lassen. Seine ersten zwei als Müller, die restlichen drei, unter ihnen eben der David und der Heinrich, als Kaufmänner. Und nach ihrer Ausbildung haben die zwei Zürcher Brüder so etwas wie ein Seiden-Emporium aufgebaut, wo fast schon an einer Handelsaristokratie nahegekommen ist. Aber bevor wir das Thema im mehr Detail anschauen können, müssen wir uns zuerst im Zürich vom 16. Jahrhundert zurechtfinden. Es ist nämlich zu dieser Zeit sehr viel passiert. Der Martin Luther hat 1517 so etwas wie eine reformatorische Revolution eingeläutet. Der Ulrich Zwingli hat nachgezogen und in Zürich die christliche Religion reformiert und neue Sittengesetze vorgegeben. Der Puritanismus hat den Zürcher ein anderes Verhältnis zum Arbeiten vorgegeben. Da neuerdings Arbeiten in einem direkten Zusammenhang mit der Religion und der individuellen Frömmigkeit gestanden ist, hat sich die Lebenseinstellung von vielen geändert und man ist fleissiger geworden. Gleichzeitig hat sich auch die Regierungsform der Stadt Zürich weiterentwickelt. Der Stadtrat ist immer mehr von den Zünften geleitet worden und dadurch immer oligarchischer geworden. Da die Zünfte vor allem an ihren eigenen Geschäften in der Stadt interessiert waren und die auch sozusagen monopolisiert haben, hat sich eine starke Stadtwirtschaft entwickelt. Das hat wiederum dazu geführt, dass sich auf dem Landgebiet fast kein selbstständiges Gewerbe konnte entwickeln, mit ziemlich verheerenden Folgen, nämlich immer grösser werdender Arbeitslosigkeit auf dem Land. Und noch etwas ist passiert, was sich später als sehr wichtig für die Zürcher Textilindustrie herausgestellt hat. 1555 sind in Zürich die Lugarner Glaubensflüchtlinge angekommen. Glaubensflüchtlinge, weil sie wegen ihrem reformierten Glauben, da haben wir wieder Luther, Zwingli und Co., ihrer Heimat verfolgt worden sind. Wieder Dorothee Rieser.
Also die Glaubensflüchtlinge, man sagt dann auch Refugianten, sind um 1560 oder so auf Zürich gekommen, haben Zuflucht gesucht. Das sind häufig relativ gut ausgebildete, vermögende Leute gewesen. Aber in Zürich ist ihnen zuerst kein Bürgerrecht gegeben worden. Und wenn man kein Bürgerrecht hatte, hat man nicht in diesen Gewerben oder diesen Handwerken können arbeiten, die von den Zünften kontrolliert wurden. Das heisst, sie mussten sich irgendwie etwas suchen, was sie ja, als Beruf können ausüben konnten. Und Seidengewerbe, Textilhandel, war einer dieser Berufe, der eben von den Zünften nicht kontrolliert wurde. Ich habe nicht wahnsinnig viele Hinweise gefunden, wieso. Ich nehme an, dass es das einfach nicht wichtig genug war. Also im Mittelalter war das eben so ein Frauengewerbe. Also, dass sich die Zünfte einfach nicht genug interessiert. Aber das war dann einfach eben so ein Impuls für das Seidengewerbe. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, dass die eigentlich schon vorher in diesem Gewerbe tätig waren. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also, sie haben sich dann erst in Zürich auf das verlegt.
So als Nebeninfo, man hat die Glaubensflüchtlinge in Zürich als «welches Geblüt» bezeichnet. Und das «welche Geblüt» ist den Zürcher natürlich ein bisschen unheimlich vorgekommen. Vor allem auch, weil die Lugarner sehr geschäftstüchtig und erfolgreich gewesen sind. Aber ein paar Tessiner und Norditaliener haben es dann doch noch in die Zürcher Gesellschaft geschafft. Zum Beispiel der Johann Anton Pestalozzi aus Chiavenna. Und ja, das war der Stammvater der Zürcher Familie Pestalozzi. Aber zurück zu der Siedeindustrie. Man weiss nicht viel über die Jugendjahre der Brüder Wertmüller. Aber 1587 haben sie zusammen mit dem Lucaner Glaubensflüchtling Giacomo Duno eine Gesellschaft zur Wolltuchherstellung gegründet. Bald schon haben die Unternehmer nicht nur Wolltücher hergestellt, sondern auch die sogenannte Florettside, eine billigere Form von Side, die aus Sidenabfall hergestellt worden ist.
Also das grosse Geschäft in Zürich war eigentlich die Florettside. Also Florett heisst manchmal auch Chapé-Side. Und das ist so ein bisschen abschätzig gesagt, das Abfallprodukt. Also das ist eigentlich das, was noch übrig bleibt, wenn man so die ganzen langen Seidenfasern, Seidenfäden abwickelt von diesen Seidenkokon. Also Abfall, oder? Man kann immer noch etwas daraus machen, aber es ist halt so ein bisschen gröber als die richtige Seite sozusagen. Und die Florett-Seidenfabrikation war eigentlich das Geschäft in Zürich gewesen. Also man hat, glaube ich, zuerst vor allem Garn hergestellt, also hat es dann auch als Garn verkauft und nicht verwoben. Und ja, das ist eigentlich mehrere Jahrhunderte eines der grossen Geschäfte in Zürich gewesen.
Okay, eins muss man lassen. Die Idee war schon recht gut gewesen. Nimm sie den Abfall und sie so bearbeiten, dass man sie noch brauchen kann und mach einen neuen Faden oder Stoff daraus. Nicht, dass sie Florettside erfunden haben, aber die zwei Brüder haben sicherlich ein kostengünstiges Produkt ausgewählt. Auch wenn, oder eben gerade weil, man das Material hat müssen verfaulen lassen dafür. Um nämlich die Abfallfasern weiterverarbeiten, hat man sie zuerst müssen weich kriegen. Und das hat man eben mit dem sogenannten Fühlen gemacht. Ich glaube, das ist die beste Zürcher Verkörperung vom latinischen Prinzip Pecunia non olet. Geld stinkt nicht. Die zwei Brüder hatten nur ein Problem gehabt. Sie haben vorher noch nie mit Florettside geschafft. Aber sie wären nicht Wertmüller-Brüder gewesen, wenn sie nicht eine Lösung für das Problem gefunden hätten. Sie haben sich einen Experten geholt. Nochmal ein Glaubensflüchtling, der vorher schon nach Genf geflüchtet ist, der Francesco Turrettini. Er hat ein grosses Wissen zur Seidenverarbeitung gehabt, was die Wertmüller-Brüder schon bald für sich genutzt haben. Aber warum sind sie und ihr Unternehmen eigentlich so erfolgreich geworden? Es haben mehrere Faktoren reingespielt. Sie haben einerseits die Umstände von ihrer Zeit für sich genutzt, also nicht nur mit Glaubensflüchtlingen zusammengeschafft, sondern eben auch ein System entwickelt, das genau in ihre Zeit passt hat. Das System hat es ihnen ermöglicht, mit der bis anhin zu einem grossen Teil arbeitslosen Landbevölkerung zusammenzuschaffen, das sogenannte Verlagssystem.
Ich glaube, sie sind die Ersten gewesen, die das Verlagssystem im grossen Stil angewendet haben. Also das bedeutet, dass ein Fabrikant die Seide hat aufs Land gegeben zu Heimarbeiterinnen. Sie haben das verarbeitet, also versponnen in diesem Fall. Ist dann wieder zurückgekommen in die Stadt, ist dort fertig verarbeitet, also zum Beispiel gefärbt worden und ist dann verkauft, exportiert worden. Und auf diese Art und Weise konnte man mit weniger Risiko produzieren, weil die Frauen hat man nicht müssen anstellen. Also die hat man können beschäftigen, nicht beschäftigen. Und auf diese Art und Weise hat man ein grosses Geschäft können aufbauen, billiger, schneller produzieren.
Das Verlagssystem war sogar vom Zürcher Rat abgesegnet. Es gibt eine Eingabe von 1587, wo die zwei Jahre angeschrieben haben, dass sie ganz selbstlos natürlich selber haben wollen mit der Einführung von der Florettsidenherstellung die Armut und das Elend auf dem Land bekämpfen. Und das auf eigene Kosten. Der Rat hat ihnen die Erlaubnis dazu gegeben. Und so ist der Grundstein gelegt worden für das erste Zürcher Exportindustrieunternehmen. Die Eingabe zeugt aber auch davon, wie fremdenfindlich die Stadt Zürich zu dieser Zeit war. Da ist ein Ausschnitt daraus, in modernem Deutsch, gelesen von meinem Bruder, Timmy Bretscher.
Nachdem nun wir, unterzeichnete Brüder, diesen Handel mit Gottes Hilfe und Gnade zu Handen nehmen und anzufangen gesinnet sind, jedoch hier weder Färber noch Kavezierer, auf Deutsch Glanzmacher genannt, kennen oder finden können, die dieses Gewerbe verstehen, daran aber sehr viel gelegen ist, dass die Ware richtig gefärbt sei, damit also nicht etwas mangelhaft erscheine, wie es in den vergangenen Jahren mit dem Bombasin-Gewerbe geschehen ist, richten wir an euch eure Weisheit als an unsere gnädigen Herren, unsere untertänige Bitte, sie wollten uns gnädlich bewilligen und erlauben, zwei fremde Personen, die zu diesen Arbeiten geeignet und verständig sind, hierher zu rufen und hier beschäftigen zu dürfen. Wir verpflichten uns, diese Personen auf unsere eigenen Kosten herzuschaffen und hier zu halten. Und wenn wir solche Personen mit oder ohne Familie finden, solche ohne Familie wären uns am liebsten, weil dann die Kosten am geringsten wären, versprechen wir euch, eurer Weisheit, dass wir weder sie noch ihre Kinder jeden Almosen oder sonst jemandem zur Last fallen lassen werden. Auch keine andere Arbeit verrichten als die vorgesehene.
Das Know-how der Glaubensflüchtlinge und die Beschäftigung der zu einem grossen Teil arbeitslosen Landbevölkerung sind also zwei Faktoren für den Erfolg des Wertmüller-Unternehmens. Aber schlussendlich war auch einfach der Zeitpunkt gerade gut. Im gleichen Jahr, 1587, ist nämlich endlich ein Zolldisput zwischen Zürich und dem französischen Zoll aufgelöst worden. Es ist entschieden worden, dass kein neuer Zoll auf Floreside eingeführt wird. Für die Wertmüller-Brüder hat das bedeutet, dass sie ihre Seide billig nach Frankreich exportieren können, wo es eine grosse Nachfrage nach Floreside gegeben hat. Auch in Österreich, Mailand und Venedig konnten sich Zürcher Zollvorteile erwirken. Aber das ist natürlich nicht von allein passiert. Zürich hat sich die Zollvorteile erhandeln, weil sie den anderen Ländern oder Städten seltener zur Verfügung gestellt haben. Nach einem ähnlichen Prinzip wie bei den Schweizer Garten vom Papst. Das sind natürlich wichtige Handelsprivilegien für die Wertmüller-Brüder gewesen. So haben sie Zide im Ausland billiger können verkaufen als ihre Konkurrenz und die Qualität der Zürcher Floreside war erst noch besser gewesen. Billige, vorwiegend weibliche Arbeitskräfte und günstige Zollbestimmungen plus eine grosse Nachfrage nach günstiger Floreside im Ausland, den Wertmüller-Brüdern ihr Betrieb ist schnell gewachsen. Schon bald haben sie über 1'000 Spinnerinnen auf dem Land beschäftigt. Für die damaligen Grössenverhältnisse war ihr Unternehmen also so etwas wie ein Konzern heute. Und sie haben auch entsprechend Gewinn gemacht. Ihr Unternehmen war für einen Grossteil der Zürcher Exportzollinnahmen verantwortlich, nämlich ganze 55%. Das wachsende Unternehmen und auch die neuen Trendengeschäfte, die David und Heinrich Wertmüller gegründet haben, haben bald mehr Platz gebraucht. Darum ist 1592 der alte Seidenhof gebaut worden. Ein aussen und innen wunderschönes und für das zwinglianische Zürich sehr prunkvolles Gebäude.
Sie waren auch so ein bisschen bekannt dafür, dass sie ihre Reichtum gerne zur Show gestellt hat, was eigentlich um diese Zeit nicht so gerne gesehen war. Also wir hatten die Reformation in Zürich, die so einen Puritanismus gebracht hat. Vor allem ihr Wohn- und Geschäftshaus, der alte Seidenhof. Ist so ein Mittelpunkt gestanden von dem. Das ist dort, wo heute der Jemoli steht. Also die Straße dort heisst ja immer noch Seidenstrasse. Und das ist wirklich so ein Prunkstück gewesen. Also innen und außen reich geschmückt. Die Wertmüller hatten auch eine Gemäldegalerie mit Rembrandt und Rubens drin. Und ja, aber ich glaube, sie sind auch so ein bisschen gesellschaftlich eine wichtige Familie gewesen um diese Zeit.
Die Zürcher Seidenindustrie und Textilindustrie generell ist weitergewachsen. Es sind neue Fabrikgebäude entstanden. Alles immer noch in der Gegend vom heutigen Jemoli herum. Und so ist dort das erste Industriequartier von Zürich entstanden. Und jetzt noch ein kleiner Fun Fact. Man hat die Seidenhöfe dort gebaut, weil, wie wir vorher schon gesehen haben, ein Teil der Seidenverarbeitung ziemlich gestunken hat. Darum ist Seidengewebe an einen Ort verbannt worden, der außerhalb der damaligen Stadtmauern gelegen ist. Bis jetzt haben wir uns vor allem auf die unternehmerischen Aspekte der zwei Wertmüller-Brüder konzentriert. Aber es gibt auch Informationen dazu, wie sie als Menschen oder Mitmenschen gewesen sind, nämlich grundverschieden. Der David Wertmüller war ehrgeizig und hat seinen Reichtum gerne zur Schau gestellt. Er war zuerst Teil vom grossen und dann vom kleinen Zürcher Rat und hat eine wichtige Rolle gespielt bei Verhandlungen zwischen Zürich und Venedig. Er war mehrheitlich für die luxuriöse Ausstattung des alten Seidenhofs verantwortlich und hat sich auch ein Landgut in Herliberg gekauft. Chip, was es heute noch gibt. 1612, also mit 64, ist er gestorben und in der St. Peterskirche beerdigt worden. Sein jüngerer Bruder Heinrich hingegen hatte ein sanftes Gemüt. Er ist als Vater der Armen bezeichnet worden. Auch wenn er sagenhaft reich war, für seine Verhältnisse ist er recht bescheiden geblieben, hat sich nicht so luxuriös angezogen wie sein Bruder und hat ein massvolles Leben geführt. So wie es sich eigentlich für einen richtigen puritanischen Zürcher im 16. Jahrhundert gehört hat. Er war aber für diese Zeit ungewöhnlich grosszügig den Armen gegenüber gewesen. Er hat zum Beispiel im Jahr 1620 für die Veltliner Glaubensflüchtlinge Jobs und ein Dach über dem Kopf organisiert. Er hat am Krankenhaus Arzneien spendiert und für Waisenkinder in der Stadt Pflegeeltern gefunden und ist für ihren Unterhalt aufgekommen. Er hat vielen jungen Männern ohne Geld eine Ausbildung in seinen Betrieben ermöglicht und ein paar von ihnen die Studienkosten zahlt, damit sie studieren können. Er war also tatsächlich ein echter Menschenfreund. Und er hatte auch Interesse nebst seinem Beruf. Er war nämlich ein leidenschaftlicher Gärtner. In seinen Gewächshäusern hat er seltene und damals exotische Pflanzen wie, und das ist jetzt kein Witz, Spargel und Artischocken gezüchtet. 1627 ist er dann mit 73 gestorben und neben seinem Bruder in der St. Peterskirche beerdigt worden. Der gemeinsame Grabstein ist irgendwann in den letzten 400 Jahren verschwunden, aber die zwei Brüder haben etwas anderes hinterlassen, was für die Stadt Zürich immens wichtig war. Der Grundstein für eine florierende Siedeindustrie im späteren Jahrhundert. Und abgesehen von dem haben sie zusammen etwa 500'000 Gulden hinterlassen. Als Vergleich, der reichste Zürcher vor ihnen, der Bürgermeister Kaspar Thomann, hat 40'000 Gulden hinterlassen bis seinem Tod. Das ist ein Ausmaß an Reichtum, das einem nicht so recht in den Kopf will. Oder zumindest mir nicht. Vor allem, wenn man sich das im Zürich vom 16. 17. Jahrhundert vorstellt, mit seinen paar Tausend Einwohnern. In Zürich selber hat der Luxus, den sie dargestellt hat, ja nur sehr wenige Abnehmer gefunden. Und doch hat das Unternehmen der Wertmüller-Brüder den Böhlen ins Rollen gebracht. Es war der Grundstein für eine Industrie, die in späteren Jahrhunderten sehr wichtig geworden ist und hat sicher seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Einwohnerzahl von Zürich heute ein bisschen höher ist als 6'000. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die Basis von diesem Erfolg die Hunderte von Arbeiterinnen waren, die oft nebst schwerer landwirtschaftlicher Arbeit und dem Haushalt noch Seide gesponnen haben, um die Haushaltskasse zu verbessern. Ich habe das Gefühl, sie verschwindet noch schnell hinter dem glänzigen, luxuriösen Produkt und von der Bildfläche von der Zürcher Geschichte. Darum möchte ich Ihnen heute mein Abschlusswort widmen. Das war es für diese Woche. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Geschichte der Zürcher Siedeindustrie, wie sie ausgebaut worden ist im 17. und 18. Jahrhundert, ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert und ihren Niedergang im 20. Jahrhundert. Wenn ihr mehr Turicana wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder abonniert meinen Newsletter auf www.turicana.com.